D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bis zu 35 Milliarden Dollar könnte Snapchat wert sein. Die App-Macher, die wollen jetzt an die Börse gehen, aber es ist halt einfach nur eine App, ne? Keine Fabrik, wo hinten Autos rauskommen oder Klamottenhersteller, der Stars einkleidet. Es ist nur eine App. Wir fragen gleich mal nach, was da nicht stimmen kann. 35 Milliarden Dollar, ich glaube, es hat. Außerdem Thema, was stimmt nicht beim Fall Peggy Bönhardt? Wahrscheinlich ist es jetzt doch eine Panne mit den DNA-Spuren. Ihr habt es gerade im Update gehört. Wir sprechen gleich mit unserem Lieblingsforensiker Marc Bennecke. Und Rahel, wir haben diese Woche schon drüber gesprochen, warum wir Männer bei euch Frauen die Signale falsch deuten, wenn es ums Flirten geht, abends in der Disse zum Beispiel im Club.
So ist es.
Ja, ihr lächelt und wir denken, ja, da geht doch was. Dabei lächelt ihr einfach nur, dabei habt ihr einfach Spaß.
Ja, wir sind halt freundlich.
Ihr seid freundlich, genau so ist es. Und da haben wir gesprochen mit unserem Mimik- und Gestik-Experten und ja, wir haben im Netz gemerkt an euren Reaktionen, es ist auch umgekehrt so, ihr Frauen deutet auch viel falsch bei uns.
Kann gar nicht sein.
Überhaupt nicht. Wir lassen es uns erklären, was ihr bei uns falsch deutet, die Redaktionskonferenz am 27. Oktober mit im Studio Rahel Klein.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hi.
D-Radio Wissen.
Sag mal, was wäre euch Snapchat wert? 25 bis 35 Milliarden Dollar. Das sind keine unrealistischen Zahlen tatsächlich. Mit dieser Bewertung will das Unternehmen gerne im kommenden Jahr an die Börse. Das hat Snapchat gerade angekündigt. Damit wäre das Unternehmen aus Los Angeles fast so viel wert wie der Sportartikel- und Modehersteller Adidas. Wie kann das sein? Es ist nur eine App, fragen wir unseren Deutschlandfunk-Kollegen und Wirtschaftsexperten Jörg Brunsmann. Jörg, sind die wirklich so viel Geld wert?
Ja, kommt drauf an. Wenn ich jetzt so ein erzkonservativer Banker wäre, sagen wir hier Kreisgenossenbank Nordviersen oder so, keine Ahnung, würde ich sagen, wissen Sie, Herr Günther, wenn Sie sich das mal anschauen, die Fundamentaldaten dieses Unternehmens, das sind nur wenige Mitarbeiter, der Umsatz ist in Ordnung, 300 Millionen Werbeerlöse werden angestrebt, aber das ist doch nur mehr oder weniger eine Idee dahinter steckt. Wenn ich einer von den Neuen wäre, die die New Economy so vergöttern, würde ich sagen, boah, das ist total geil. Guck dir das an, was die machen. Die haben eine App. Mega erfolgreich. Die sprechen vor allen Dingen die Jungen an. Die haben jetzt schon mehr als 300 Millionen Werbeeinnahmen. Boah, das Ding geht durch die Decke. Ja, absolut. Das ist es wert. Also merkst du, es ist sehr eine Ansichtssache, wie man es sehen will und wie es dann gesehen wird.
Klar sind es Menschen wie du und ich, die in erster Linie Snapchat nutzen und jetzt nicht die 50-Jährigen, aber jetzt ist ja auch Instagram noch um die Ecke gekommen und hat das Konzept geklaut und hat gesagt, wir machen Instagram-Stories und ich kenne immer weniger Leute, die bei Snapchat abhängen und jetzt dann Instagram-Stories nutzen.
Ja, der Mark ist halt sauer, der Zuckerberg. Ne? Der hat ja zweimal versucht, Snapchat zu kaufen und es ist zweimal abgeblitzt. Weder 1 Milliarde noch 3 Milliarden wollten sie annehmen und jetzt hat Snapchat gesagt, nö, wir machen unser eigenes Ding, wir gehen auch selbst an die Börse. Und Zuckerberg hat gesagt, ja wieso, können wir doch selber nachbauen. Wie du schon ganz richtig sagst, es ist ja letztlich im Internet auch eigentlich alles nur einen Mausklick oder eine App entfernt. Also deswegen steht auch dieser Erfolg auf ziemlich wackeligen Füßen. Snapchat muss halt sehen, dass sie sich eine breitere Basis aufbauen. Das läuft im Moment, finde ich, einigermaßen gut, weil immer mehr Medieninhalte da reingehen. Und was man sieht, sie probieren auch im Moment andere Dinge. Es soll demnächst eine Sonnenbrille von ihnen geben, also tatsächlich Hardware, die sie verkaufen. Wie erfolgreich das sein wird, naja.
Okay, schauen wir mal. Also warum will denn eigentlich Snapchat an die Börse? Sie wollen Geld einsammeln.
Genau, also erstmal wollen natürlich die Gründer im Geld baden. Das ist die reine Gier, das ist einfach so im Moment. Aber nicht nur das, sie wollen halt auch weiter wachsen. Sonst hätten sie auch wirklich das Angebot von Facebook annehmen können, hätten die 3 Milliarden genommen, sich die Karibikinsel gekauft und fertig. Sie sind jetzt schon dabei, selber andere Apps und andere Anbieter aufzukaufen. Und das geht nur, wenn du ordentlich Geld in der Kriegskasse hast. Das kriegst du nur an der Börse. Sie haben schon ein bisschen was vorher eingenommen über Wagniskapital, wie sich das nennt, also Leute, die das Geld zu locker sitzen haben und sagen, ja, ich investiere mal ein bisschen was. Das waren auch schon 2,5 Milliarden Euro, Dollar waren es, glaube ich, 2,5 Milliarden Dollar. Aber ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was sie jetzt einnehmen zu hoffen, nämlich das geht dann die Bewertung in Richtung 30 Milliarden.
Dann vergleichen wir doch jetzt mal. Wie kann es sein, dass Snapchat ähnlich bewertet wird wie zum Beispiel Adidas?
Ja, Gegenfrage, warum willst du Adidas so hoch bewerten?
Naja, da steckt eine Firma dahinter, die auch Fabriken hat und da kommt hinten ein Schuh raus und die haben Immobilien.
Ja, das kostet alles nur Geld. Die ganzen Angestellten kosten Geld. Also das ist ja der Vorteil an der New Economy. Es reicht im Grunde eine Idee und dann läuft das Ganze. Ich will jetzt Adidas nicht niedermachen und auch keine andere große Firma. Die haben halt Substanz. Aber diese Substanz führt auch dazu, dass sie relativ unbeweglich sind. Was wird Adidas in 20 Jahren machen? Die wird es noch geben, davon bin ich überzeugt. Die werden Sportklamotten herstellen. Mhm. Dass sie wirklich in eine ganz andere Richtung gehen, dass sie komplett andere Ideen haben. Das gibt's nur äußerst selten. Gesehen haben wir das bei Apple. Als sie vor knapp 10 Jahren ihr iPhone gestartet haben, haben alle gesagt, hör mal, was soll denn das? Das ist ein Computerkonzern. Die haben überhaupt keine Erfahrung mit Handys. Wenn man ein Handy bauen will, dann muss man Nokia heißen oder mindestens Samsung oder wenigstens Siemens oder was damals
Sony
so am
Ericsson.
Markt war. Oder Sony Ericsson. So, guck dir an, die haben den Markt umgekrempelt. Und da kommt natürlich die Fantasie her.
Ja.
Und wenn die Anleger, wenn die Börsianer Fantasie riechen, dann haben sie auch ganz schnell die Geldbörse in der Hand und sagen, ja komm, da schmeißen wir mal einen Zehner rein, ist ja nicht viel Geld, wird schon funktionieren und wenn es schief geht, ja gut, dann ist es halt so.
Aber Fantasie klingt nach Traum und Träume können bekanntlich platzen, sehr schnell platzen auch. Wie schätzt du das bei Snapchat ein an der Börse? Würdest du jetzt ein paar Aktien ordern?
Ich habe kein Geld, um welche zu ordern, das ist mein Problem. Wenn ich das Portemonnaie locker sitzen hätte und im Moment, es gibt ja jede Menge Anleger, die suchen nach Anlagemöglichkeiten, weil sie nichts anderes finden. Aufs Sparbuch kannst du es nicht packen, ja. Da musst du noch Geld drauflegen. Andere Anlegemöglichkeiten, ja gut, du kannst was Konservatives nehmen wie Adidas. Da kriegst du dann deine 3, 4, 5% vielleicht. Da kriegst du eine gute Rendite. Da weißt du, das Geld ist sicher aufgehoben. Aber wenn du richtig Geld verdienen willst, dann musst du eben in diese Geschichten rein, wo auch Risiko dahinter steckt. Und ich glaube, Snapchat ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, komm, ich schmeiß da mal ein paar Euros rein. Die haben Facebook abblitzen lassen. Das ist schon mal was ganz Besonderes. Alle anderen haben sich kaufen lassen. Guck dir WhatsApp an, was da über den Tisch gegangen ist. Die haben gesagt, machen wir gehen nicht an die Börse. Sie scheinen Ideen zu haben. Allerdings, ich wäre ein bisschen vorsichtig, weil das ist eine Geschichte, die heute von vielen Jugendlichen gemacht wird. Geh 3, 4, 5, 6 Jahre weiter. Das, was die heutigen Jugendlichen machen, was die Kinder, die jetzt noch Kinder sind, demnächst machen werden, das ist dann total uncool, was die heutigen Jugendlichen machen. Dann sagen die, wir suchen was Neues.
Ja.
Und dann gibt es eine neue Idee, dann kommt wieder was Neues hoch. Bestes Beispiel, die ganzen Spiele auf dem Smartphone. Angry Birds war der Riesenburner. Die Firma hat einen großen Erfolg gehabt, hat auch versucht, daran anzuknüpfen. Es klappt einfach nicht. Das heißt, das, was wir früher so in der Musikbranche gehabt haben, diese One-Hit-Wonder, das haben wir im Moment in der App-Szene. Die sind erfolgreich mit einer Idee, kommen hoch, haben viele Nutzer, aber es kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Und wenn du dann an der Börse bist, wenn du richtig Druck kriegst, Leute, ihr müsst Geld verdienen, wir wollen Zahlen sehen. Das ist hart.
Wirtschaftsexperte Jörg Brunsmann. Über Snapchat, die an die Börse gehen wollen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ganz ehrlich, mein erster Gedanke, als vor ein paar Wochen die Meldung kam, dass bei der Leiche von Peggy DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden wurden, war, oh, hoffentlich haben die das 100-fach gecheckt, dass es da keine Verunreinigung oder Verwechslung gab. Seit heute gibt es Hinweise, dass die Spur tatsächlich Folge einer Ermittlerpanne sein könnte, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es denn zu so einer mega peinlichen Panne kommen? Mal wieder. Wir erinnern uns an einen Fall vor ein paar Jahren, als eine Mitarbeiterin eines Wattestäbchenherstellers quasi als Serienmörderin galt, weil ihre DNA auf diesen Wattestäbchen gefunden wurde. Natürlich an ganz unterschiedlichen Tatorten, dabei war es natürlich schon auf dem Wattestäbchen drauf. Zurück zu Peggy. Möglicherweise wurden DNA-Spuren Böhnhardts durch ein Spurensicherungsgerät verteilt. Jetzt die Frage, wie kann das passieren? Fragen wir unseren Forensiker und Kriminalbiologen Marc Bennecke. Grüß dich, Marc. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Was ist denn ein Spurensicherungsgerät?
Ja, das weiß ich jetzt auch in dem Fall nicht so genau. Das Einzige, was bisher zu mir durchgedrungen ist, dass es sich möglicherweise um einen Meterstab handeln könnte, ein Maßstab. Also das ist so ein großes Gerät, das man immer an die Spuren legt, damit man ungefähr weiß, wie groß etwas ist. Also nicht etwa die ganz kleinen, die man unter dem Mikroskop hat und auch nicht die kleinen, die man neben der Spermaspur hat, sondern welche, die halt auch schon mal 1 Meter oder 2 Meter groß sein können. Und die trägt man dann einfach, die setzt man einfach immer ins Bild hinein. Und wenn da jetzt natürlich eine biologische Spur, DNA, Spermaspeichel, Hautzellen, irgendwas dran hängen bleiben, dann hat man den Salat, dann kann das möglicherweise auch an den anderen Tatort verbracht werden.
Geht danach niemand mit Spüli drüber, wenn die wieder benutzt werden?
Ja, normalerweise geht man da mit Spüli drüber oder man könnte auch, das ist jetzt gar nicht lustig gemeint, Desinfektionstücher nehmen, die man in jedem Supermarkt bekommt. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze zu autoklavieren, also mit Druck und Hitze dann die Erreger, Lebewesen und Keime darauf tot zu machen. Man kann das auch besprühen aus einer Sprühflasche und man kann natürlich auch nicht lustig gemeint, mit einem Mikrofasertuch versuchen, die Oberfläche einfach ein bisschen abzureiben. Dann löst sich ja auch schon sehr, sehr viel, unter anderem auch möglicherweise irgendwelche Schmutzteilchen, wo dann Mazellen oder sowas dran haften.
Das heißt, wahrscheinlich wurde hier schlampig gearbeitet.
Ich weiß nicht, ob das schlampig war. Es kann ganz viele Gründe haben. Entweder war ein Gerät, ich weiß ja gar nicht, ob dieser Maßstab war, was jetzt irgendwie eine Oberfläche hatte, die man schlecht reinigen konnte. Oder es ist ein Gegenstand gewesen, von dem man dachte, er wäre gereinigt, der dann jahrelang in der Ecke stand und der dann auf einmal wieder benutzt wurde. Also es gibt da wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, wie jetzt menschliche Fehler auftreten, die also mit der Technik, mit der DNA-Typisierungstechnik und auch mit der Spurensicherung an sich eigentlich gar nichts zu tun haben. Wo genau dieser Fehler aufgetreten ist, das kann man so aus der Ferne nicht sagen. Dazu müsste man insbesondere wissen, ob dieses Gerät eben immer in Benutzung war. Dann wäre es wirklich sehr, 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 sehr seltsam, dass es nicht abgewischt und gereinigt wurde, und zwar dauernd. Oder ob es halt irgendwo rumstand und dann irgendeiner wieder aus der Ecke rausgezogen hat. Dann ist es in der Tat eher Richtung Schlampigkeit einzuordnen.
Kommen solche Verunreinigungen häufig vor?
Also ich habe davon ehrlich gesagt noch nie was gehört, weil im Labor oder in den Labors, in denen ich war, also ich habe in mehreren Städten gearbeitet, auch in New York in der Rechtsmedizin und in deutschen Labors, und bin ja öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger dafür und prüfe auch selber Sachverständige, die genetische Fingerabdrücke sachverständig vertreten wollen. Und dieses Problem der Kontamination, das sprechen wir einfach ganz offen an und sagen, passen Sie auf, was machen Sie denn, wenn Sie jetzt auf einmal irgendeine Spur, die Sie sich aber schwer oder gar nicht erklären können, auftaucht, oder wenn in einer Blindprobe, wo sie gar keine Erbsubstanz reingetan haben, da eine Spur auftaucht, und da bleiben eigentlich alle ganz ruhig, reden offen darüber und sagen, na gut, dann ist halt was schiefgelaufen, das dokumentieren wir und dann machen wir es nochmal. Dass also überhaupt, dass man überhaupt nicht bemerkt, dass die falsche Spur da drin sein könnte, das ist jenseits meiner Vorstellungskraft.
Sag mal, spielt es eigentlich eine Rolle, wie viel DNA-Spuren gefunden werden? Es gibt ja gerade diese Doku bei Netflix, Amanda Knox, da geht es um diesen Fall, den Mordfall in Italien. Und da ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Spur gefunden worden an einem Messer von Amanda Knox, wo es dann am Ende auch hieß, wahrscheinlich kann die irgendwie auch durch Verunreinigungen oder sowas an das Messer gekommen sein. Also spielt es eine Rolle, wie viel da gefunden wird?
Ja, das kann eine Rolle spielen. Also zunächst mal ist eine DNA-Spur eine DNA-Spur, aber von dir, wenn du in der Straßenbahn sitzt, regnet es halt Hautschuppen herab und du verlierst auch Haare, ziemlich viele im Laufe des Tages. Das heißt, wir sind als Kriminalbiologen, Kriminaltechniker, Forensiker natürlich gewohnt, damit umzugehen, dass kleine DNA-Mengen fast überall anzutreffen sind. Normalerweise ist unsere Regel, dass wir sagen, okay, entweder wir haben die Spur gesehen, das heißt, wir haben unter dem Mikroskop die Zelle mit einer Pinzette oder mit einem Laser rausgeholt oder rausgeschossen und wissen, das ist ein Spermienkopf und der stammt auch von einem Ausstrich von meinetwegen einem Sexualdelikt. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wir sagen, gut, die andere Spur, also die jetzt bei der Tat gelegt worden sein muss, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, viel Blut, viel Sperma, das ist so viel mehr, dass selbst die Anwesenheit von einer ganz kleinen Menge anderer DNA keine Rolle spielt. Man kopiert die ja hinterher, und wenn man mit viel DNA anfängt, wird auch wesentlich mehr davon kopiert, weil das exponentiell mehr wird bei dieser Kopierreaktion, für die es auch den Nobelpreis übrigens gab, als wenn man wenig hat, dann vermehrt sich zwar auch exponentiell, bleibt aber immer viel, viel, viel weniger. Also in beiden Fällen kann man das eigentlich im Labor sehr gut prüfen, ob es sich jetzt um so eine komische, runtergefallene Hautschuppe aus der Straßenbahn handelt oder um etwas, was mit der Tat zu tun hat. Wenn man natürlich nicht genau hinguckt oder wenn man unter sehr starkem Erfolgsdruck zu stehen glaubt, wie bei Amanda Knox oder wie jetzt vielleicht auch im Fall Bernhard und Peggy, dann kann es natürlich sein, dass man auch eine Spur, wo man normalerweise gesagt hätte, naja, also jetzt lassen wir da mal ein bisschen Ruhe walten, dass man die dann vielleicht zu sehr in die Öffentlichkeit trägt und etwas überbewertet.
Was man vielleicht nicht hätte tun sollen. Kriminalbiologe und Forensiker Marc Benecke zum Fall Bernhard Peggy, der wahrscheinlich keiner ist, in die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Rahel, wie kommst du eigentlich immer so zur Arbeit?
Ich fahre erst mit dem Fahrrad, dann mit Fahrrad in der Bahn, dann nochmal ein Stück Fahrrad. Und du?
Schön, ich nehme das Auto.
Ja, wir sind halt Langweiler beide.
Wir sind Langweiler. Im Vergleich zu manchen Leuten in London auf jeden Fall. Die haben gerade nämlich ein märchenhaftes Fortbewegungsmittel am Start in London.
So ist es. Da kannst du nämlich diese Woche mit einer Einhornkutsche zur Arbeit fahren. Die Teile heißen Unicabs und sind in verschiedenen Stadtteilen von London unterwegs, und die bringen dich dann zur Arbeit oder zum Vorstellungsgespräch oder sogar zum ersten Date. Das wäre also noch schöner als im Märchen. Und diese ganze Aktion hat das britische Telekommunikationsunternehmen Three UK gestartet. Die sagen, sie wollen ein bisschen Glitzer in den tristen Herbstalltag von uns Pendlern bringen. Und diese Einhorn-Taxis fahren noch bis morgen durch die Gegend, kann sich aber nicht einfach an den Straßenrand stellen und eins ranwinken, sondern wenn du mitfahren willst, musst du dich mit dem Hashtag #MagicTogether an das Unternehmen wenden oder halt eine E-Mail schreiben.
Und dann kommen die Einhörner angeflogen.
Genau, dann kommt die Kutsche vorbei. Unter dem Hashtag #MagicTogether eben, da gibt es auch Bilder davon und da siehst du wirklich die Pferde, die haben so komplett bunte Extensions in ihrer Mähne. Ja? Der Schweif ist hellrosa gefärbt, die Hufe sind pink und lila angemalt und natürlich haben die auch so ein buntes Glitzer-Einhorn zwischen den Ohren kleben. Und dahinter sind dann noch zwei Kutschfahrer, die auch so grell, lila, gelb angezogen sind. Kannst auf jeden Fall sicher sein, damit fällst du auf.
Das sind echte Einhörner, wie ich daraus höre. Ne? Und du bist auch sehr begeistert, bist Einhorn-Fan, wie ich daraus höre.
Ja, ich kann meine Begeisterung für Einhörner nicht verstecken. So gefühlt wie die halbe Frauenwelt ja schon seit längerer Zeit. Und genau das hat sich Three UK eben gedacht und das ausgenutzt. Im Endeffekt steckt natürlich eine Werbeaktion dahinter. Zusammen mit dem Telefonhersteller ZTE wollen sie nämlich das neue Smartphone von denen feiern und verkaufen. Und wenn du in der Kutsche sitzt bei den Einhörnern, dann kannst du das Smartphone natürlich auch ausprobieren und Fotos machen. Also ziemlich clever, was die sich da ausgedacht haben.
Das heißt, du jettest jetzt noch schnell nach London, damit du morgen noch mitfahren kannst mit den Einhörnern.
Ich würde das ja sofort machen, aber Three UK hat leider heute getwittert, dass wegen dieser riesigen Nachfrage schon alles komplett ausgebucht ist.
Okay. Ich bin tatsächlich ab dem nächsten Wochenende in London, also jetzt nicht dieses, sondern nächstes Wochenende in London. Ich fahre da aber nur mit diesen sehr großen roten Kutschen. Kennst du die?
Ja, kenne ich. Aber das ist nichts im Gegensatz zu diesen Einhörnern.
Rahl Klein über Einhornkutschen in London.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gibt es überhaupt Statistikfans? Ich weiß es nicht. Endlich ist das statistische Jahrbuch da in Deutschland. Heute rausgekommen. Yay! Ganz spannend, aber Zahlen in diesem Buch des Statistischen Bundesamtes rund um unsere Gesundheit. Wir essen weniger Fleisch, dafür mehr Gemüse, aber weniger Obst. Dafür machen wir im Schnitt eine halbe Stunde Sport am Tag. Gibt ja auch genug Motivation überall, ne? Fitnessmagazine, Apps, Wearables, Studios, also Fitnessstudios, Ernährungsberatung. Das ist ein riesiger Markt natürlich. Unser Reporter Stefan Beuting hat heute mal geschaut, ob er unter euch jemanden findet, der da nicht mitmacht beim Gesund sein, beim gesund leben, der sich auflehnt, den ihr könnt mich alle mal Gesundheitsrebellen.
Die Deutschen werden immer gesundheitsbewusster. Im Schnitt zumindest.
Also ich würde mich gerne gesünder ernähren, aber da ich alleine zu Hause wohne, muss es schnell gehen und deswegen esse ich auch Pizza oder generell Tiefkühlsachen. Also von daher.
Im Schnitt heißt, da sind noch nicht alle komplett durchtrainiert und entgiftet und vegan und jetzt auf Chiasamen. Aber zumindest ist da wenigstens das Bewusstsein, dass da noch was zu tun ist.
Ich würde gerne, aber ich komme dem Ganzen nicht ganz nach.
Klingt ein bisschen nach schlechtem Gewissen.
Ja, schlechtes Gewissen habe ich wirklich.
Gesundheitsbewusst leben. Die Ansprüche sind ziemlich hoch. Einige erfüllen sie, viele aber nicht. Die kommen sich zumindest ein bisschen dreckig dabei vor.
Klar kommt da schon viel auch aus dem Freundeskreis.
Ich denke schon, jeder sollte auf seine Gesundheit achten und gerade auch was die Krankenkasse betrifft. Also ich zahle ja auch meinen Beitrag.
Dann wird irgendwann der Fleischkonsum hinterfragt, dann wird irgendwann der Fischkonsum hinterfragt. Dann hast du einige Freunde, die vegan leben.
Und wer sich gesund ernährt, sich ein bisschen bewegt, der wird auch weniger krank.
Dieser Lifestyle of Health and Sustainability, der ist wirklich überall. Wirkliche Opposition, echte Rebellen. Erstmal Fehlanzeige. Fündig werde ich im Netz, als ich nach Gesundheitswahn google und schaue, ob da jemand vielleicht was dagegen hat.
Ich habe ja angefangen als Lebensmittelkomiker und da ging es früher um Rückstände. Und dann wurde der gesellschaftliche Druck immer größer, dass die immer alle wissen wollten, was ist im Essen drin, was muss man essen, damit man gesund bleibt.
Udo Pollmer beschäftigt sich seitdem mit der Frage, was gesund ist und was nicht. Und ist als Gesprächspartner eigentlich ziemlich gefragt.
Früher war das so ein Thema unter mehreren. Und jetzt ist die Gesundheit das große Thema, weil alle meinen, sie können auf die Gesundheit sparen.
Und wenn Udo Pollmer recht hat, dann geht das nicht. Zumindest nicht so, wie wir uns das mit unseren universellen Ernährungs- und Sporttipps vorstellen.
Nein, das sind mediale Effekte.
Kurz bevor wir sprechen, muss er noch eine andere Interviewfrage beantworten. Immer geht es um diese eine Sache, dass die Frage nach deinem gesunden Leben eine ganz individuelle ist. Und das schon seit Tausenden von Jahren.
Die Menschen sind sehr unterschiedlich. Und sehr unterschiedliche Menschen bedeutet natürlich unterschiedlicher Stoffwechsel. Selbst dann, wenn eine Einheitlichkeit vorgeht, sind dennoch die Vorlieben anders.
Was Pollmer massiv aufregt, sind diese Gesundheitsratschläge und Tipps aus Magazinen und aus dem Netz. Da kommt der Lebensmittelchemiker in ihm durch.
Wenn Sie hergehen, Sie nehmen Nomaden und Hirtenvölker, die haben normalerweise eine schwache Ausstattung mit Sulfotransferasen und füttern denen Gemüse und solche Dinge, dann kriegen die ein Problem, werden krank davon. Weil die diese Enzymsysteme nicht in dem Maße haben. Die wurden erst entwickelt, dann im Rahmen für Jäger und Sammler. Die brauchten es dann wieder. Aber die Nomaden brauchten es nicht.
Also weniger die Frage, Rebell oder nicht, sondern bist du genmäßig noch Nomade oder schon sesshaft?
Und wie kriege ich raus, wo ich dazugehöre? Normalerweise, indem ich kurz darüber nachdenke, was ich als Kind gerne gegessen habe. Und es gibt Menschen, die können auf Brot und Nudeln und all das Zeug verzichten. Und dann sollten Sie das, wenn Sie das nicht so gern mögen, auch tun.
Aber etwas nicht zu essen, was wir gerne essen würden, nur weil irgendjemand sagt, wir sollen es nicht essen, das findet Pollmer sozusagen zum Kotzen.
Der Bauch sagt dir, was du brauchst. Und bei mir ist es so, wenn ich einmal im Monat, das ist so eine weibliche Geschichte, so eine Zyklusgeschichte, habe ich total Bock auf Fleisch. Und dann muss ich Fleisch essen. Und dann funktioniert das mit dem Fleischverzicht auch nicht mehr. Und da kann ich mir das vornehmen. Ich gehe dann zu meinem Bio-Burgerladen, ich kaufe mir dann einen Burger, weil ich weiß, dass Rindfleisch viel Eisen hat. Und dann muss das auch sein. Und ich höre da auch auf meinen Bauch.
Ob mit oder ohne schlechtem Gewissen, das scheint es jedenfalls noch zu geben, dieses Bauchgefühl.
Das sagt mir oft, ist Schokolade und Chips, aber ist eigentlich nicht so gut.
Ist einfach das, was einem schmeckt und dann ist gut.
Und der Satz, der könnte eigentlich auch von Udo Pollmer sein.
Und wenn Sie jetzt bedenken, dass die Evolution, der menschliche Körper, ja ein viel älteres System ist, als sagen wir mal das Großhirn oder die sogenannte Ernährungsberatung, dann muss die Ernährungsberatung ihren evolutionären Nutzen noch beweisen. Das hat sie bisher nicht getan. Der Körper hat es aber längst gemacht.
Und diese ganzen Ernährungstrends, so ein Schwachsinn. Da kann ich gar nichts mehr essen, jetzt mal ehrlich.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nächste Woche, ne? Da ist Halloween. In der Nacht auf Dienstag dann. Ein paar Tage später, am 11.11., da fängt in vielen Teilen Deutschlands wieder Karneval an. Fasnacht, Fasching, Fasenet. Die Saison geht los am 11.11. Fragen sich ja viele, okay, was ziehe ich denn eigentlich an? Als was verkleide ich mich? Inspiration holen kann man sich da in zig Online-Shops natürlich, wo man so billige Kostüme kaufen kann. Und die gibt es dann oft auch nur in Einheitsgrößen, ja. Egal, ob du 1,80 groß bist und 75 Kilo wiegst oder 2 Meter und 100 Kilo, es muss halt irgendwie auf alle passen. Was viele natürlich blöd finden. Es geht gerade ein Video rum im Netz, in dem 4 Mädels genau das thematisieren. Rahel, worüber schimpfen die Frauen?
Ja, also die schimpfen wirklich über diese völlig unförmigen Kostüme. BuzzFeed hat ein Video bei YouTube hochgeladen. Das heißt, Plus Size Women Try Halloween Costumes. Und da sind eben 4 Frauen und die haben alle, also alle eher kräftiger gebaut und auch alle unterschiedlich groß. Und jeder von denen hat ein Kostüm bestellt, die es alle nur in einer einzigen Größe gab, also diese One Plus Size Fits All Option. Und die Frauen wollten dann sehen, ob diese Kostüme wirklich passen und ob die auch so aussehen, wie eben im Internet beschrieben, wenn sie es anhaben. Also die haben sich so ein SWAT-Kostüm bestellt, einen Stormtrooper-Anzug aus Star Wars, so ein Marinefrau-Kostüm und ein Catwoman-Kostüm. Und wenn du das Video guckst, das ist einfach so mega witzig anzugucken, weil einfach wirklich gar nichts davon passt.
Und sie lachen so toll.
I'm so sorry. Everything about this is terrible. I wouldn't wear this if I was like the drunkest of drunks on Halloween.
Also die Frau findet wirklich alles an dem Kostüm furchtbar. Das ist so ein mega knappes SWAT-Kostüm, das die anprobiert hat, wo wirklich alles rausguckt. Also oben, unten, der Rock ist viel zu kurz und es sieht wirklich gruselig aus. Dann ist da noch so eine andere Frau, die hat dieses blaue Marine-Kostüm anprobiert und das war halt auch wirklich viel zu klein.
Girls always want to be like the sexy sailor. Like I feel so far from sexy right now.
Also, das haben die Frauen natürlich gemacht, weil sie dieses One-Size-Fits-All kritisieren wollen, oder wie?
Genau, also am Ende, wenn sie alles anprobiert haben, dann sagen sie auch, ey Leute, ihr könnt nicht einfach sagen, jo, machen wir doch einfach eine Größe, nennen es Plus-Size und zack, Problem gelöst, weil jede Frau hat unterschiedliche Maße und ist auch einfach unterschiedlich proportioniert, unterschiedlich groß und deswegen ist sowas einfach kompletter Quatsch. Das Video war super erfolgreich, ist jetzt innerhalb von 1-2 Tagen fast 4 Millionen Mal auf YouTube angeklickt worden.
Wenn ihr noch ein Kostüm sucht für nächste Woche, das mit den Einheitsgrößen ist mit äußerster Vorsicht zu genießen, egal ob jetzt Plus Size oder, hast du was im Schrank, One Size Fits All mäßig?
Ja. Aber ich trage dann immer Gürtel dazu.
Ah, Ich habe eine Mütze, da steht auch One Size Fits All.
Ja, bei meinem Kopf ist es immer schwierig, der ist ein bisschen groß.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Die Stadt Monheim, die liegt am Rhein in NRW. 40.000 Einwohner in etwa und ein Telefon hat dort heute wahrscheinlich ununterbrochen den ganzen Tag geklingelt, nämlich das des Bürgermeisters von Monheim. Alles Journalisten, die mit ihm sprechen wollten, denn die Stadt Monheim verschenkt Boden im Wert von fast 1 Million Euro, damit dort Moscheen gebaut werden können. Eine große Geste für so eine Stadt wie Monheim. Der Bürgermeister heißt Daniel Zimmermann, alle wollen mit ihm sprechen heute. Bei uns ist er zu Gast. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wenn es um den Bau von Moscheen geht in Deutschland, dann gibt es mittlerweile oft Kritik als Jubel. Früher nicht ganz so viel, ne? Aber heute oft Kritik. Was hat Sie dazu gebracht, Land zu verschenken für diese Moscheen?
Ja klar, ist das ein Thema, wo viele emotional auch darauf reagieren und in Zeiten von Pegida und AfD, einer Partei, die ja explizit gegen den Islam in Deutschland ist, darf man sich da glaube ich nicht wundern. Ich finde es aber wichtig, nicht sich dann vor solchen Themen wegzuducken. Und wir haben zwei Gemeinden in Monheim, die seit 30 Jahren dort ansässig sind, die sich immer in Integrationsaktivitäten eingebracht haben, die für uns einfach ja, auch gute Partner geworden sind. Die haben ein großes Raumproblem. Die sind in zwei Hinterhofmoscheen ansässig und das wollen wir ändern.
Was sind das für zwei Gemeinden?
Das eine ist eine türkisch-islamische DITIB-Gemeinde und das andere ist eine arabisch-islamische Gemeinde, hauptsächlich marokkanisch geprägt.
Okay, und die bekommen jetzt jeder eine einzelne Moschee?
Naja, wir schenken denen ja keine Moscheen, sondern wir stellen Grundstücke zur Verfügung mit der Bauverpflichtung, dort jetzt in den nächsten 7 bis 8 Jahren jeweils ein Gemeindezentrum zu bauen. Die Gemeinden wollen jeweils etwa 2,5 bis 3,5 Millionen Euro investieren. Das werden die allein aus Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern finanzieren müssen. Und die Stadt stellt die Grundstücke zur Verfügung, jeweils etwa im Wert von knapp über 400.000 Euro. Also auf das Gesamtvolumen ist das ungefähr eine Förderung von 15%.
Wenn Sie sagen, diese beiden Gemeinden, die setzen sich ein für Integration, sie wollen da natürlich helfen. Kann die Hilfe beim zur Verfügung stellen eines Grundstücks, also im Prinzip bei der Hilfe einer Moschee, zur Integration führen? Inwiefern führt eine Moschee zur Integration in Deutschland?
Ja, man darf Integration nicht auf Religion beschränken, aber sie gehört eben auch dazu. Und in einer Zeit, wo Jugendliche, die Muslime sind und nur deshalb nicht in die Disco kommen, weil sie einen dunkleren Teint haben, die rein statistisch gesehen schon schlechtere Chancen haben, Abitur zu machen, dann freitags, mittags die Hinterhofmoschee besuchen und da auch nochmal erfahren, dass sie ausgegrenzt sind. Solche Leute sind doch tendenziell anfälliger auch für radikale Ideen als Menschen, die sich auch als gleichwertiger Teil der Gesellschaft fühlen können, die sich auch als anerkannt fühlen können. Und das wollen wir zum Ausdruck bringen. Auf der anderen Seite haben wir eine Menge Erwartungen auch an die Gemeinden. Es gibt ein sehr umfangreiches Vertragswerk. Die Gemeinden verpflichten sich zur Verfassungstreue, zur Toleranz, eben auch zur Integrationsarbeit. Und sollten sie das nicht einlösen, müssten sie auch die Grundstücke zurückgeben.
Okay, viele Städte, gerade auch in NRW, müssen eher rumknapsen und aufs Geld schauen. Monheim geht's ganz gut, ne?
Wir stehen finanziell ganz gut da, klar. Trotzdem überlegen wir natürlich, wie wir mit Steuergeldern umgehen und halten diese Förderung, die wir da jetzt machen, für angemessen.
Auch DITIB, also die eine Gemeinde wird ja eine DITIB-Gemeinde sein, ist ja nicht unumstritten. Was entgegnen Sie denn Kritikern, vor allem von Seiten der großen Parteien auch?
Ja, ich glaube, dass es da teilweise auch Vorurteile gibt. Klar macht auch uns das Sorgen, was im Moment in der Türkei passiert. Natürlich kann man auch kritisieren, dass viele Imame eben in der Türkei ausgebildet werden. Also zu 97% sind das ja Leute, die dann auch erstmal nicht Deutsch sprechen, wenn sie in die Gemeinden kommen. Aber beide Verbände, sowohl unser Ortsverein von DITIB als auch der Bundesverband, verpflichten sich in dem Vertrag, den sie mit der Stadt schließen, auf verfassungstreu, auf Toleranz gegenüber anderen Religionen zu achten. DITIB hat die letzten 30 Jahre gute Integrationsarbeit gemacht. Ich traue unserer Monheimer Gemeinde das auch für die Zukunft zu. Und selbst wenn man skeptisch ist gegen DITIB, dann glaube ich, gibt es nichts Besseres, als einen Vertrag zu schließen, der die gegenseitigen Erwartungen dann aber auch eindeutig regelt.
Mhm. Haben Sie Anfeindungen erfahren müssen nach diesem Beschluss, als das jetzt bekannt wurde?
Ach, jetzt ist es eigentlich noch ruhig. Vor den Sommerferien, da war es etwas unruhiger. Ich hatte die Situation, dass eine rechtsextreme Seite bundesweit eigentlich dazu aufgerufen hat, mir E-Mails zu schreiben oder auch bei mir im Rathaus anzurufen. Da ist direkt die Durchwahl dann angegeben worden im Internet. Unterm Strich habe ich aber dann ja gerade mal 300 E-Mails bekommen. Ich habe rund 20 Leute für meine Facebook-Seite sperren müssen. Also ein richtiger Shitstorm ist mir in der Sache erspart geblieben.
Und wie sieht es mit Ihren Einwohnern in Monheim aus? Sie sind ja viel im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Was sagen die so?
Ja, wir haben jetzt zwei ganz große Bürgerbeteiligungen gemacht. Wir haben viele Anlässe gesucht, irgendwie mit den Leuten zu diskutieren. Vor den Sommerferien gab es eine Bürgerbeteiligung, die von über 700 Leuten besucht worden ist. Bei unseren 40.000 Einwohnern ist das eine ganze Menge. Und wir haben da 3 Stunden, wie ich finde, sehr, sehr gut diskutiert. Es gab viele Fragen, auch viel Kritik, aber am Ende haben wir abgestimmt. Und 80% der Anwesenden haben gesagt, sie sind grundsätzlich dafür, die beiden Gemeinden zu unterstützen.
Daniel Zimmermann, Bürgermeister von Monheim. Die Stadt stellt dort Grundstücke zur Verfügung, auf denen Moscheen gebaut werden.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Manchmal kriegt man unter der Dusche das Shampoo einfach nicht aus den Haaren. Das liegt meistens daran, dass das Wasser sehr hart ist. Dann verbinden sich die Mineralien im Wasser mit dem Shampoo, genauer gesagt mit dem Tensid, also dem Seifenanteil. Und dann wird das Ganze zu einer Schmiere, die nicht so gut auswaschen lässt. Um das zu verhindern, sind in vielen Shampoos chemische Zusätze drin. Nur sind die meist so komplex aufgebaut, dass sie nicht biologisch abbaubar sind, wenn sie nach dem Duschen in unsere Gewässer gelangen. Forscher aus Minnesota haben deswegen nach einer pflanzlichen Tensid-Alternative gesucht und waren erfolgreich. Sie haben aus Fettsäuren, die sie aus Sojabohnen gewonnen haben, und Zuckerverbindungen aus Mais Oleofuran entwickelt, ein komplett pflanzliches Tensid. Das ist nicht nur besonders leicht biologisch abbaubar, sondern macht auch noch besser sauber als chemische Tenside, selbst in kaltem und sehr hartem Wasser. Die Forscher hoffen, dass Oleofuran in Zukunft nicht nur in Shampoos, sondern auch in Wasch- und Spülmitteln eingesetzt werden kann. Wer sich abgespannt und müde fühlt, der hat vielleicht einen Hakenwurm im Darm. Der Parasit zapft dann nämlich, wenn er sich einmal eingenistet hat, täglich bis zu 30 Mikroliter Blut ab. Das schlägt uns auf die Stimmung und kann im schlimmsten Fall zu Herzversagen und Tod führen. So ein Hakenwurm ist also nicht so gesund. Unter ganz bestimmten Umständen aber doch ein bisschen. Der Hakenwurm nutzt nämlich das Protein AIP2, um das Immunsystem seines Wirts zu dämpfen, sodass er sich ungestört einnisten kann. Und dieses Protein lässt sich australischen Forschern zufolge auch gegen Asthma einsetzen. Beim allergischen Asthma schießen die körpereigenen Abwehrkräfte nämlich übers Ziel hinaus. Und da wäre es ganz gut, wenn man diese Reaktion ein bisschen eindämmen könnte. Die Forscher haben das Protein also isoliert und Mäusen verabreicht, bevor sie bei ihnen Asthma provoziert haben. Der Asthmaanfall blieb aber dank des Proteins aus. Es gab bei den Mäusen keine Entzündungsreaktionen in Atemwegen und Lunge. In Zellkulturen hat das auch schon funktioniert. Die Hoffnung ist daher groß, dass das Protein auch beim Menschen Asthmaanfälle verhindern kann. Was spornt uns beim Sport am meisten an? Diese Frage haben sich Forscher der Universität von Pennsylvania gestellt und beantworten sie nach einem Online-Experiment so. Am meisten Sport machen wir, wenn wir unsere sportlichen Leistungen mit denen anderer vergleichen können. Die Wissenschaftler ließen rund 200 Studierende der Uni über eine Webseite an einem Fitnessprogramm teilnehmen. Einige bekamen motivierende Nachrichten geschickt, zum Beispiel anspornende Videos. Eine zweite Gruppe Studierender konnte in einer Art sozialem Netzwerk sehen, wie oft die anderen zum Sport gingen und wie sie dabei performten. Das Experiment zeigte, dass die Anfeuernachrichten zwar viele Leute motivierten, einmal zu einem Kurs zu gehen, die sonst eher gar keinen Sport trieben. Mehrere Kurse machten aber die Studienteilnehmer, die sehen konnten, wie aktiv die anderen waren. Wenn man Leute dazu animieren will, mehr Sport zu treiben, hilft also am besten eine Kombi aus Ermunterung am Anfang und später der Vergleich mit anderen über soziale Netzwerke.
Die Radio Wissen.
Und bah! Und ah! waren heute Mittag so die Reaktionen hier in der D-Radio Wissen Redaktion, als unsere Online-Redakteurin nach Fotos für Geschlechtskrankheiten gesucht hat. Warum hat sie das getan? Weil wir eben jetzt über Geschlechtskrankheiten reden. Denn der Patient Null, habt ihr heute vielleicht mitbekommen, wurde rehabilitiert in den USA. Forscher haben heute bekannt gegeben, dass der erste HIV-infizierte Mensch, der die Krankheit nach Amerika gebracht haben soll, nicht ein Flugbegleiter Anfang der 80er war. Der HIV-Virus oder das HIV-Virus hat sich schon ein paar Jahre früher in New York und in San Francisco verbreitet. Also er war es nicht. HIV, die Ansteckungszahlen, die stagnieren, aber die Zahl der Infektionen bei Geschlechtskrankheiten, die steigt und zwar ordentlich in Deutschland. Die Rate von Syphilis hat sich seit 2009 zum Beispiel verdoppelt. Viviane Bremer vom Robert-Koch-Institut für Infektionskrankheiten ist Medizinerin. Viviane, warum glaubst du, gibt es heute wieder mehr Leute mit Geschlechtskrankheiten hier bei uns in Deutschland? Tindern wir zu viel?
Also Tinder oder andere Apps könnten eine Ursache dafür sein, dass wir mehr Geschlechtskrankheiten haben, indem wir einfach mehr Gelegenheit haben, auch Partner zu treffen und mit Partnern Sex zu haben. Es wird wahrscheinlich einfach zu viel Sex gehabt ohne Kondom und deswegen ist es schon wichtig, auch das Kondom zu benutzen. Und wenn man Symptome hat, dann auch rechtzeitig zum Arzt zu gehen.
Dann gehen wir mal so Symptome durch. Also es gab ja jetzt gerade auch eine große Werbekampagne, wo wir da verschiedene Comicfiguren gesehen haben, die sich dann untenrum gekratzt haben und so. Also ist es typische Jucken erstmal ein Symptom, nehme ich an. Was sonst noch?
Genau, also Jucken in der Scheide zum Beispiel, im Anus. Es kann eben beim Wasserlassen wehtun. Es kann auch zu Unterleibsschmerzen kommen. Und bei der Syphilis können noch verschiedene andere Dinge vorkommen, wie zum Beispiel Geschwüre und auch Ausschlag.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne mich nicht so gut aus mit den einzelnen Krankheiten. Wenn wir mal die Geschlechtskrankheiten durchgehen, die es so am häufigsten gibt bei uns in Deutschland. Welche sind denn das so und wie äußern die sich?
Also wir hätten zunächst mal die Syphilis, das nennt man auch das Chamäleon der Medizin. Das heißt, es kann ganz viele unterschiedliche Symptome hervorrufen. Mhm. Und es ist so, dass es häufig anfängt mit eben einem kleinen Geschwür, da wo die Eintrittspforte der Viren ist. Und anschließend kann sich die Infektion dann im ganzen Körper verbreiten.
Sowohl Mann als auch Frau können betroffen sein.
Absolut. Also es können bei allen Geschlechtskrankheiten beide betroffen sein. Allerdings sehen wir im Moment bei den Daten, dass es hauptsächlich die Männer betrifft. Und davon wiederum Männer, die Sex mit anderen Männern haben.
Ah, okay. Syphilis, okay. Sonst Top 3, wen hätten wir auf Platz 2?
Also wir hätten dann die Chlamydien. Die Chlamydieninfektionen sind die häufigsten bakteriellen sexuell übertragbaren Infektionen und die kommen vor allem bei jungen Menschen vor, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Hier ist es halt häufig so, dass es gar keine Symptome gibt. Das heißt, viele Leute bemerken gar nicht, dass sie sich infiziert haben und es kann aber später dann doch zu Komplikationen kommen. Beispielsweise, dass die Eileiter verkleben und dass die Frau dann am Ende keine Kinder bekommen kann.
Okay, und jetzt noch die letzte Krankheit in unserer Top 3?
Das sind die Gonokokken. Man nennt es auch den Tripper. Und die Gonokokken sind auch am Ansteigen. Zumindest sehen wir das in Sachsen, wo wir bessere Daten haben. Die Gonokokken führen häufig halt zu Brennen beim Wasserlassen, zum Jucken. Es gibt den sogenannten Bonjour-Tropfen. Das heißt also morgens, wenn der Mann aufsteht und in die Toilette geht, kommt ein Eitertropfen raus. Das ist ein ziemlich typisches Zeichen für die Gonokokken.
So generell, wahrscheinlich gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen, die ganzen Krankheiten zu behandeln. Aber ist das dann in erster Linie eine Creme oder nimmt man Tabletten?
Also man muss auf jeden Fall Antibiotika nehmen. Cremes helfen da jetzt nicht, zumindest nicht bei denen, die wir jetzt hier genannt haben. Das ist bei der Syphilis noch relativ einfach. Das sind Penicillin, das gute alte Penicillin als Injektion. Je früher man das entdeckt, desto besser, weil dann braucht man tatsächlich nur 2 Injektionen. Wenn die Syphilis schon länger im Körper ist und schon weiter fortgeschritten ist, muss man dann 14 Tage behandelt werden. Bei den Chlamydien sind es auch Antibiotika, die muss man 1 Woche nehmen. Bei den Gonokokken ist das Problem mit den Resistenzen. Das heißt, da muss man genau gucken, welche Antibiotika wirken dabei. Und die muss man allerdings dann auch nur einmal nehmen.
Viviane Bremer, Medizinerin beim Robert-Koch-Institut für Infektionskrankheiten in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Atomausstieg in Deutschland ist seit 5 Jahren beschlossene Sache. Es dauert aber noch etwas, so bis 2022. Dann müssten alle Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen sein. Doof, dass unsere Nachbarländer in Grenznähe relativ viele Atomkraftwerke stehen haben. Zum Teil sehr alte Dinger, die zu den unsichersten Meilern in Europa gehören. Heute Nachmittag haben Wissenschaftler eine Risikostudie vorgestellt, in der es darum ging, wie stark die Region rund um Aachen von einem Katastrophenfall im belgischen Atomkraftwerk Tihange 2 bei Lüttich betroffen wäre. Jetzt sind die Radio Wissen ARD-Energieexperte Jürgen Döschner. Welche Antwort hatte die Studie darauf?
Diese Studie hat bestätigt, was viele Menschen in der Region, also nicht nur in der Stadt Aachen, sondern auch drumherum, das sind ja viele Städte, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien selbst, aber auch in den Niederlanden und Luxemburg, diese Ängste, die dort schon seit vielen Monaten existieren, dass im Fall eines Unglücksfalles auch sie betroffen wären, obwohl Aachen selbst zum Beispiel rund 60 Kilometer Luftlinie von Tihange entfernt ist. Die Studie hat das bestätigt. Erstens liegt Aachen in einer meteorologisch ungünstigen Zone, denn der Wind weht meistens von Westen und da das Atomkraftwerk, das belgische, um das es hier geht, im Westen liegt, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem großen Radioaktivität freisetzenden Unfall dann solche Partikel bis nach Aachen, bis in andere Landstriche in Deutschland getrieben werden, doch relativ groß. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%, so sagen die Autoren dieser Studie, wäre Aachen ja vergleichbar mit der Region in Tschernobyl, die nach diesem großen Unfall in der Ukraine evakuiert werden musste. Und insofern sagt die Studie, dass bei ungünstigen Verhältnissen in der Tat Aachen nach einem großen Atomunfall in Tihange unbewohnbar werden könnte.
Im Fall dieses belgischen AKWs bei Lüttich, da gibt es vor allem deshalb Kritik, weil in dem Reaktor tausende kleine Risse auch festgestellt wurden. Was genau könnte denn laut den Wissenschaftlern passieren?
Die Wissenschaftler, die diese Studie jetzt hier vorgestellt haben, legen Wert darauf, dass sie nicht untersucht haben, wie groß denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass es überhaupt zu einem GAU kommt. Denn das ist mehr eine technische Frage. Wie sicher ist denn nun dieser Reaktor? Da gibt es ja einen ziemlichen Streit drüber, wo auch die Bundesregierung gesagt hat, wir sind eigentlich der Meinung, dass die Sicherheit des Reaktors nicht nachgewiesen ist und dass man den zumindest bis zu einer näheren Überprüfung vorübergehend stilllegen müsste. Und die Betreiber des AKW und auch die belgische Atomaufsicht sind da anderer Ansicht. Also in diese Streitfrage haben sich die Autoren dieser Studie nicht eingemischt. Nichtsdestotrotz weiß man, dass es eben diese vielen Risse gibt und es gibt viele Experten, unter anderem eben auch deutsche Atomexperten, beispielsweise bei der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, die sagen, dass der Reaktor in Belgien, nicht nur Tihange, sondern auch Doel, dass die beiden durch diese vielen Risse, durch die altersbedingte Versprödung auch des Reaktordruckbehälters die nötige Standfestigkeit nicht mehr aufweisen kann. Und das wäre kritisch, wenn beispielsweise durch einen Kühlmittelverlust Notkühlwasser in diesen Reaktordruckbehälter hineingefüllt werden müsste. Dann könnte der durch die vielen Risse und durch die Vorbelastung unter Umständen ja regelrecht gesprengt werden. Das wäre so ein sogenannter Thermoschock. Und die Atomkraftwerke müssen den Nachweis bringen, überall auf der Welt, dass sie einem solchen Thermoschock standhalten. Und da hat man eben im Fall von Tihange und Doel Zweifel.
Wenn es hier in dieser Studie in erster Linie um die Wetterlage geht, auch um die Nähe zu diesem Atomkraftwerk, je nachdem, wo die Stadt liegt, sind die Szenarien, die da durchgespielt wurden, dann auch übertragbar auf andere Atomkraftwerke mit anderer Bauweise? Es gibt ja da noch ganz andere schäbige Meiler rund um Deutschland. Fessenheim in Frankreich, in Kartnom, Temelin in Tschechien.
Ja, grundsätzlich ja. Wir haben natürlich, je nachdem, wie das AKW gebaut ist, der größte Unterschied beispielsweise unserer Atomkraftwerke besteht zudem in Tschernobyl. In Tschernobyl hat es deshalb so verheerende Auswirkungen und so weitreichende gegeben, auch von der Geografie her weitreichende, weil ja dort Graphit in dem Reaktor war, das gebrannt hat und die radioaktiven Partikel so hoch geschleudert hat und die wurden dann durch den Wind sehr weit getrieben. Ein solches Szenario hätten wir weder Ventihorsch noch in den anderen hier in Westeuropa stehenden Atomkraftwerken. Aber je nachdem, wenn es zu einer Kernschmelze kommt, dann wird auch in jedem Fall Radioaktivität, insbesondere Cäsium, freigesetzt. Und das haben wir in Fukushima gesehen, dass dann es eben sehr stark darauf ankommt, wohin weht der Wind, woher kommt der Wind, gibt es Regen oder keinen Regen. Und davon hängt es dann eben ab, welche Regionen betroffen sind. Man kann nicht mit einem Zirkel um ein Atomkraftwerk einen Kreis von 20 Kilometer ziehen und sagen, in diesem Kreis ist es schlimm und darüber hinaus eben nicht. Das ist von der Wetterlage sehr stark abhängig und auch von der Art des Unfalls. Wie schnell kann man erreichen, dass die Radioaktivität nicht mehr freigesetzt wird? Also sehr viele Faktoren. Hier bei der Studie hat man 3000 verschiedene mögliche Wetterlagen durchgespielt. Also da sieht man, man ist dieser Frage sehr ernsthaft nachgegangen.
Es gibt eine neue Risikostudie darüber, wie stark Deutschland von einem Unfall im Atomkraftwerk Tihange in Belgien betroffen wäre. Dankeschön, Jürgen Döschner. Das war die D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz an diesem Donnerstagabend. Mit dabei Rahel Klein.
Auf Wiedersehen.
Deine Premiere, Mensch.
Ja, ich weiß.
Kann man gar nichts sagen.
Danke.
Euch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ralf Günther. Bye-bye.
D-Radio-Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.